Ja, vielleicht ganz kurz ein paar Sätze. Also wir sind seit über 30 Jahren jetzt in Schorndorf im Remstal und ich bin inzwischen fast 8 Jahre in Rente und ja, wir sind aber dort in der Gemeinde auch geblieben. Das hat richtig funktioniert mit meinen Nachfolgern und so. Und wir haben ja auch eine große Gemeinde, mehrere Pastoren. Und familiär, ja, wir hatten letztes Jahr goldene Hochzeit. Wir haben inzwischen 8 geborene Enkel, sage ich immer. Und unsere Tochter hat eine Eritreerin vor 10 Jahren so aufgenommen. Die sagt zu uns auch Opa und Oma. Und die hat jetzt vor 3 Monaten Baby bekommen. Also bin ich jetzt Uropa. Und ja, aber wir sind alle ja schon, oder fast alle, die älteren Semester. Als ich gerade hergefahren bin, habe ich gedacht, wunderschöner Herbsttag. Also der Herbst auf der Alp war immer auch besonders schön. Das habe ich auch genossen. Ja, aber dann habe ich auch gedacht, wir sind alle im Herbst des Lebens. Und es gibt nicht nur schöne Herbsttage, sondern es gibt da manchmal stürmische und mit Regen und mit nicht so toll und so ist auch in unserem Leben. Gell? Ja, und ich habe in der Gemeinde bis Ende Juli noch Verantwortung mitgehabt und war im Ältestenkreis dabei und in der Gemeindeleitung und das habe ich jetzt abgegeben. Und als Älteste, da haben wir uns eigentlich jede Woche getroffen, immer montags zwischen 17 und 18 Uhr, um zu beten. Wir hatten auch unsere Sitzungen, aber jede Woche montags zum Beten. Und das Ganze ist 17 Jahre gelaufen. 17 Jahre war ich da dabei. Und was haben wir alles vor Gott ausgebreitet? Und was haben wir alles erleben dürfen? Wie Gott erhört, wie Gott handelt. Natürlich auch Dinge, wo es anders gekommen ist, wie wir dachten. Aber manchmal haben wir auch gemerkt, Gott macht es trotzdem gut. Gott macht es immer gut. Davon bin ich überzeugt. Und ja, das ist was Besonderes, auch erleben zu dürfen, wie Gott auch antwortet auf Gebet, wie er wie ein Vater ist, wie er sich um uns kümmert, wie er für uns sorgt auch. Aber als Gemeinde haben wir das an so vielen Stellen erleben dürfen. Was haben wir uns alles erbeten, ob das Mitarbeiter waren oder Einheit. Und das war eins vom Schönsten, muss ich sagen, was ich erleben durfte in der Gemeindeleitung, dass über viele Jahre eine wirkliche Einheit da war. Und das ist das, was Jesus sich auch gewünscht hat, wo er selber das größte Gebet dafür gebetet hat, dass Einheit ist in der Gemeinde, dass sie alle eins seien, so sagt er, damit die Welt erkennt, dass der Vater mich gesandt hat. Ich bin jetzt einfach von meinem persönlichen übergegangen in das, was heute Nachmittag auch das Thema ist. Es geht nämlich tatsächlich um Gebet und ja, auch das Gebet, was Paulus gebetet hat. Und er hat gerungen darum, dass die Herzen in Liebe zusammengefügt werden. Wir haben früher mindestens oft das Lied gesungen, Herz und Herz vereint zusammen. Gell? Sucht in Gottes Herzen, Herz und Herz vereint zusammen. Aber das ist schon ein Gebet von Paulus im Kolosserbrief, wo er sagt, da ringe ich darum, dass eure Herzen zusammengefügt werden in der Liebe. Und das freut Gott, wenn wir in Liebe miteinander verbunden sind. Und das ist mir auch so wichtig geworden, als ich darüber nachgedacht habe, was ist eigentlich Gebet? Dieser Gebet ist ja nicht, dass wir Gott informieren, weil er irgendwas nicht wüsste. Er weiß alles tausendmal besser wie wir. Gebet ist auch nicht, dass wir Gott erinnern müssen an irgendwas, was er vielleicht noch tun sollte. Gebet ist auch nicht, ihn zu etwas drängen, was er eigentlich gar nicht tun will. Gebet ist auch nicht ihm etwas abbringen, was er eigentlich gar nicht geben will. Sondern wisst ihr, was Gebet im Tiefsten ist? Sich eins machen mit dem Herzen Gottes. Gebet ist eins werden mit dem Herzen Gottes. Und das hat Jesus uns vorgelebt. Manchmal denken Leute, Jesus hat deswegen so viele Wunder tun können, weil er eben der Sohn Gottes war. Aber Jesus hat selber gesagt, ich kann nichts von mir selber tun. Das heißt, er hat alles abgegeben und wurde wie ein Mensch, das steht auch in der Bibel, und war total abhängig vom Vater. Total abhängig. Und hat sich alles erbeten. Alles erbeten vom Vater im Himmel. Und er konnte sagen, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhörst. Also, dass du immer, immer mein Gebet erhörst. Er war so verbunden mit dem Vater, dass der Vater ihm immer zeigen konnte, was dran ist und was er beten soll. Und das ist auch ein Ziel für uns, dass wir immer mehr erkennen, was Gott eigentlich tun will, auch geben will. Sagt uns auch in seinem Wort vieles. Und die Nachfolger von Jesus, die haben schon auch gemerkt, wenn Jesus betet, das ist so ganz anders wie alle anderen. Wie das, was sie kannten. Wenn Jesus betet, ist so völlig anders. Er hat sich oft zurückgezogen und ist auf den Berg gegangen oder irgendwo in die Einsamkeit. Aber wisst ihr, manches Mal haben sie auch erlebt, wie er betet. Und da kommen sie eines Tages zu ihm und sagen, Herr, lehre uns beten. Und weiß jemand, was dann, Jesus ist sofort darauf eingegangen, was Jesus dann als erstes ihnen gegeben hat? Das Vaterunser, ganz genau. Das Vaterunser. Unser Vater im Himmel. Unser Abba im Himmel. Schon die Anrede macht deutlich, Beziehung zu einem Vater, der uns lieb hat. Und dann dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dann geht es aber auch weiter, gibt ihnen eine Geschichte, um ihnen deutlich zu machen, was beten heißt, auch den Vater gewissermaßen auch ja, zu bedrängen, dass er gibt, nicht was er nicht geben will, sondern das, was er auch geben möchte. Und wir dürfen ihn bestürmen. Und dann kommt zum Schluss, und das ist ein ganz wichtiger Text eigentlich, zum Schluss kommt es, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Und dann schließt Jesus diesen Abschnitt und sagt, wenn schon ein Vater seinem Sohn, der ihn ums Brot bittet, keinen Stein gibt, wenn er ihn um einen Fisch bittet, keine Schlange und keinen Skorpion ihm gibt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, und wer weiß, wie es dann weitergeht?
Denen geben?
Nein, das heißt, den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Also das ist ein eindeutiges Versprechen von Jesus, dass wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dass er ihn uns gern gibt. Und wisst ihr, um wirklich glauben zu können, brauchen wir den Heiligen Geist. Um wirklich beten zu können, brauchen wir den Heiligen Geist. Um anbeten zu können, Gott, brauchen wir den Heiligen Geist. Jesus sagt der Frau am Brunnen, die hat gefragt, wo ist der richtige Ort, um anzubeten. Jesus sagt, der Ort ist nicht entscheidend, sondern der Vater sucht die, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, also wir brauchen den Heiligen Geist, um zu beten überhaupt, um Jesus anzubeten. Die Bibel nennt den Geist Gottes auch mal einen Geist des Gebets. Ja, und jetzt möchte ich mit euch ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe mir so vorgestellt, wenn ich Leute fragen würde, also wir, das Gebet des Vaterunser, das haben wir alle ja schon nicht bloß einmal gebetet, gell? wahrscheinlich das Gebet, was fast alle kennen, mindestens hier noch im Süden von Deutschland. Vater unser im Himmel, bei jeder Beerdigung, bei jeder Trauung, in jedem Gottesdienst wird es gebetet. Aber wenn ich die Leute fragen würde, was heißt denn das? Dein Name werde geheiligt. Hat jeder von euch schon oft gebetet, bin ich überzeugt. Was heißt denn das? Dein Name werde geheiligt. Puh, ich glaube, ganz viele würden sagen, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, gell? Dein Name werde geheiligt. Und ich möchte mit euch ein bisschen diese großen Pakete aufschnüren. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und schau mal, wie weit ich komme. Dein Name werde geheiligt. Da ist mir der David eingefallen. Der betet ein wunderschönes Psalmlied, eines der schönsten Lieder in der Bibel. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, der dir heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Und wie heißt es im ersten Satz, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und dann ist mir beim drüber nachdenken so bewusst geworden, alles was dann kommt, ist eigentlich die Auslegung von dem, was der heilige Name Gottes ist. Denn sein Name ist sein Wesen, sein Name ist sein Herzschlag. Sein Name ist das, was ihn ausmacht. Und wenn es da heißt, der dir alle deine Sünden vergibt, das ist Gott, das ist sein Wesen. Ein Gott, der vergibt und der gern vergibt, wenn man zu ihm kommt. Ein Gott, der heilt und der wirklich unser ganzes Leben in Ewigkeit heil machen möchte. Ein Gott, der uns hier schon krönen will mit Gnade und Barmherzigkeit. Und dann geht es weiter, dann kommt in der Mitte des Psalms, nicht in der Mitte, noch mehr am Anfang fast, gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Wisst ihr, das ist der Name Gottes. Es hat Gott mal vor dem Mose ausgesprochen, als er gesagt hat, lass mich dein Angesicht sehen. Da hat Gott ihm gesagt, mein Angesicht kann niemand sehen. Aber du darfst in einer Felsspalte stehen und mir hinterher schauen. Und als er vorübergegangen ist, hat er das ausgerufen. Gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte und Gnade. Das ist das Wesen Gottes. Er ist ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott. Ein Gott voller Güte, voller Güte. Und so geht es in dem Psalm dann auch weiter, da kommt die Auslegung gewesen. So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die Gott fürchten. Sofern der Abend ist vom Morgen, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ich habe einmal im Krankenhaus bei jemandem diesen Psalm vorgelesen. Und auch dieses, die den Herrn fürchten, die den Herrn fürchten. Und dann hat im Nachbarbett ist jemand aufgefahren und hat gesagt, wenn ich das schon höre, Gott fürchten, wir brauchen doch Gott nicht fürchten. Wir können ihn lieben, aber wir brauchen ihn doch nicht fürchten. Er versucht dann zu erklären, Gott ist ein heiliger Gott auch. Und im Grunde müssen wir alle vergehen vor diesem heiligen Gott. Niemand kann vor ihm bestehen. Und der David, der konnte auch nur so reden, weil er wusste, dass Gott alle seine Schuld vergibt. Ein wunderschönes Lied. Wir haben heute moderne Lieder, gell? Ich weiß nicht, wir Senioren, also ich singe auch gern moderne Lieder, muss ich sagen. Ein Lied, das mir riesig gut gefällt und ein richtig modernes, ich weiß gar nicht, ob das euch bekannt ist. Die Güte Gottes jagt uns nach, sie rennt uns nach. Schon jemand mal gehört? Niemand? Manfred, du auch nicht? Eieiei. Aber ich könnte, ja, wenn ich singe könnte, ich kann nicht gut singen.
Sag uns den Text.
Wie?
Sag uns den Text.
Also, das, dann heißt es, dass er ist so gut, so gut, so gut. Und er ist absolut treu. Und seine Güte, sie läuft uns regelrecht hinterher, um uns ja gewissermaßen wieder einzufangen in seine Güte. Also ein wunderschönes Lied über Gottes Güte und Größe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich übe mich, Gott auch zu preisen über den vielen, vielen guten Dingen, die er schenkt, den Wundern, die er geschaffen hat. Und früher bin ich an vielem vorbeigegangen. Ich sage euch nur ein ganz kleines Beispiel. Ich war das heute Morgen oder gestern Morgen, und habe mein Losungsbüchle vor mir gehabt. Und dann ist ein ganz kleines Tier, das war vielleicht nicht einmal ein Millimeter, das ist da drüber gewuselt. Ich konnte es gar nicht richtig erkennen, aber es war ein Tier. Und wisst ihr, wir tun da vielleicht mit dem Daumen drauf drücken oder so. Aber dass so ein Tierchen ein absolutes Wunderwerk ist, das wir Menschen niemals auch im Fernsehen schaffen können. Absolutes Wunderwerk. Und Gott in seiner Fülle, gell, jetzt fallen dann wieder die Blätter. Und was schafft er da jedes Jahr? Milliarden, Billionen, Aberbillionen an neuen Blättern. Und Gott kann sich das leisten, dass er die im Herbst alle runterfallen lässt und wieder neue entstehen. Gell? Überall können wir staunen über Gottes Größe, über seine Herrlichkeit. Und wenn wir ihn dafür anbeten und sagen, was bist du für ein wunderbarer Gott? Ich gehe morgens gerne eine Runde raus, so vor dem Frühstück, nachdem ich der Tee gemacht habe und der Kaffee für meine Frau, gehe ich gerne eine Runde raus und dann möchte ich gerne das wahrnehmen, was in der Natur auch da ist. Und auch wenn es regnet, sage ich, Herr, danke für den Regen. Der Regen ist nämlich auch ein Bild für sein Wort, das vom Himmel fällt und die Erde feuchtet und ja, Frucht schafft. Also Gott anbeten, aber was ist, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir nicht jubeln können? Was ist dann mit Loben?
Dennoch.
Dennoch, Hans, ja. Ja, das ist richtig. Aber euphorisch nicht immer, gell? Wir reden in der Bibel diese Geschichte von Paulus und Silas, die im Kerker sind, gell? Und in Philippi, und die auch sicher gefragt sind auf der zweiten Missionsreise, warum das jetzt? Wir wollen doch das Evangelium verkündigen. Und dann heißt es, um Mitternacht lobten sie Gott. Das hat eine Weile braucht wahrscheinlich, bis sie sich so durchgerungen haben. Und dann haben sie Gott gelobt, dass es auch die anderen Gefangenen hörten. Ich möchte euch von einer Situation erzählen, wo es mir auch echt schwer war. Wir haben jetzt nochmal was ganz Neues gebaut bei uns in der Gemeinde. Und zwar ist das so ein Begegnungszentrum, nennen wir das. Und das sind große Jugendräume, Kinderräume, eine Werkstatt und auch ein Café. Und ich muss sagen, das läuft super, auch das Café. Und unser Anliegen ist, dass Menschen mit Jesus in Berührung kommen. Aber es ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her. Da war gerade dieser Anbau, dieses Connect, so nennen wir das, dieses Begegnungszentrum in Holzständerbauweise aufgerichtet. Und dann bin ich an einem Freitagmorgen, war Ende September, daher gefahren, weil wir Freitagmorgen uns treffen, auch zu so einem kleinen Gebetskreis um 6:30. Und als ich dahin gefahren bin, plötzlich sehe ich Blaulicht und die Straße teilweise abgesperrt und was weiß ich, Feuerwehr, nicht bloß eine Feuerwehr, mindestens 3 Wehren und Bau. Und als ich näher komme, sehe ich, das ist ja bei uns. Das ist ja unser Begegnungszentrum, was da brennt. Und das hat mich schon, das könnt ihr euch vorstellen, das hat einen berührt. Und dann habe ich mein Auto da in der Nähe geparkt und bin hingelaufen. Und da war dann nochmal jemand, wo wir uns treffen wollten zum Beten. Und das, wir haben auch gedacht, Gott, warum lässt du das jetzt zu? Gell? Das jetzt, wir haben da was Neues, wir wollen es zu deiner Ehre bauen und jetzt brennt es. Und nach einer Weile, wo wir zuguckt haben, sind wir dann rein zum Beten. Und das weiß ich noch, wirklich unter Tränen haben wir dann gesagt, Herr, wir wollen dich auch jetzt loben und dir danken, dass du keine Fehler machst und dass du weißt, wie es weitergeht und dass du auch das jetzt in deiner Hand hältst. Und manchmal, wenn es so ganz anders aussieht, wie man sich das vorstellt oder wünscht, gell, dann kann es schon sehr, sehr schwer sein. Aber da war es gut, wir waren zu zweit, wir haben uns gegenseitig auch ermutigt, Gott zu loben, trotzdem. Und ich kann euch sagen, Gott hat es gut gemacht dann. Der Brand wurde frühzeitig entdeckt, die Feuerwehr hat gesagt, eine halbe Stunde oder Stunde später, dann wäre das Ganze abgebrannt. Und Gott hat auch da bewahrt. Und Gott hat uns während der ganzen Bauphase viele Wunder erleben lassen. Auch wenn manches oft schwierig war. Aber man darf auch das lernen, in den schwierigen Situationen Gott zu loben und ihn anzubeten. Dein Name werde geheiligt. Du bist ein guter Gott, wir wollen dir vertrauen. Und wisst ihr, die Bibel sagt uns, dass ein Name über alle Namen ist. Jesus ist hinuntergestiegen in die tiefsten Tiefen. Ich sage manchmal, hat sich zum allerletzten Dreck machen lassen für uns. Hat wirklich alles auf sich genommen, was an Bösem in dieser Welt gewesen war und noch kommen wird. Und ist durch die Hölle gegangen, wirklich durch die Hölle. Gestern war ich in der Bibelstunde, dann hat einer gefragt, das erste Mal da war, das verstehe ich nicht, dass Gott seinen eigenen Sohn im Grund so grausam sterben lässt. Habe ich versucht, ihm das zu erklären. Wenn es für den heiligen Gott einen anderen Weg gegeben hätte, einen anderen Weg, dann wäre ihn hundertprozentig gegangen. Weil dem Vater im Himmel hat es das Herz zerrissen, als sein Sohn da zu Tode gefoltert war. Ihm hat es das Herz zerrissen, aber es gab keinen anderen Weg, um uns zu erretten, um uns ewiges Leben zu schenken. Und Jesus ist diesen Weg gegangen für uns. Und dann heißt es im Philipperbrief, darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Über alle Namen. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, alle Knie und alle Zungen bekennen, dass Jesus der Herr sei. Ich sage manchmal auch in Gebeten, auch in unsere Gebetszelle, wo ich dabei bin, Herr, danke, wir haben so einen Raum der Stille, wo wir uns auch hinknien zum Beten. Noch geht's bei mir. Herr, danke, dass ich heute schon meine Knie vor dir beugen darf, dass ich heute schon deinen Namen anrufen darf. Und wenn wir den Namen Jesu groß machen, wenn wir ihn anrufen, wenn wir sagen, Herr, was bist du für ein wunderbarer Gott und Vater, dann heiligen wir den Namen Gottes. Das ist den Namen Gottes. Aber heiligen. Und wir dürfen den Namen Jesus wirklich groß machen und ehren. Und ich möchte aber auch das Zweite noch mit euch anspreche, wenigstens das zweite, dein Reich komme. Dein Reich komme. Der Manfred hat ja schon, ist ja schon drauf eingegangen, ein Stück weit. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die Frommen haben gefragt, Herr, wann kommt das Reich Gottes? Wie kommt das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, und das war genau richtig. Dort, wo Jesus als der Herr angebetet wird, angenommen wird, wo er regieren darf, dort ist Reich Gottes. Dort ist Reich Gottes. Und er will uns mit hineinnehmen, dass wir beten sollen, dass sein Reich kommt. Aber nicht nur allgemein im Vater unser, sondern wir sollen das jetzt leben. Dein Reich kommt und es fängt an um uns herum, im engsten Kreis, in der Familie. Herr, schenk, dass dein Reich sich ausbreitet. Dass Menschen, die dich auch in unserer Familie noch nicht kennen, dich kennenlernen. Also vor etwas über einem Jahr ist mein Schwiegervater gestorben. Und er hat viele, viele Jahre mit Gott und Glaube nichts anfangen können. Und hat es auch ja, ziemlich beiseite geschoben. Ich weiß noch, seine Frau war im Krankenhaus und sie war da viel offener. Und dann ist er was gegangen in einem Kiosk, was holen gegangen. Und dann hat sie gesagt, Dieter, jetzt bet mit mir. Sie hat gewusst, wenn er dabei ist, ist es ein bisschen schwierig. Aber als seine Frau dann gestorben war, da hat er angefangen, auch irgendwo zu fragen und zu suchen. Und wir, die Kinder, aber auch seine Enkel, haben öfters mit ihm darüber geredet, was Glaube ist. Und als er gestorben war, haben wir von seinem Pfarrer gehört, dass er ihm gesagt hat, ich wünsche mir den Glauben meiner Kinder und Enkel. Ich wünsche mir den Glauben meiner Kinder und Enkel. Und dann hat er sich Schritt für Schritt Gott genähert. Und dann hat er angefangen zu beten. Und er hat uns 2-3 Mal gesagt, wenn ihr mich beten hören würdet, dann würdet ihr mich auslachen. Ich rede wie ein Kind mit Gott. Dann habe ich gesagt, Fadi, wir würden dich ganz bestimmt nicht auslachen. Denn das sagte ja Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und dann hat er einen schweren Schlaganfall gekriegt. Und eine Woche später war er tot. Und wir waren am letzten Tag seines Lebens im Krankenhaus und in der letzten Nacht noch bei ihm. Und ich habe ihm viele Bibelworte auch gesagt, Verheißungen. Und besonders eins, ich war schon an manche Sterbebette gestanden, aber das habe ich so oft oder eigentlich noch nie so den Menschen gesagt, dass Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und es war für uns sehr bewegend. Ich habe ihm das so oft gesagt, auch noch in der Nacht. Und dass am nächsten Morgen, also kurz nachdem er gestorben war, ich das Losungsbüchle aufgeschlagen habe und da stand, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das war für uns wie so ein göttliches Amen auf die Zusage, die ich ihm im Namen Jesu gemacht habe. Und es war für uns die volle Gewissheit, er darf bei Jesus sein. Wisst ihr, wie viele Jahre haben wir auch für meinen Schwiegervater, für den Vati gebetet? Wie viele Jahre? Jahrzehnte. Aber Gott hat ihn zu sich gezogen. Und da bin ich riesig dankbar. Und so sind wir auch in unseren Familien oder in unserer Nachbarschaft. Ich bete namentlich für eine ganze Reihe von unseren Nachbarn. Wenn ich Kehrwoche habe, also ich mache immer die Kehrwoche bei uns. Wir sind 5 Partien, also einmal in 5 Wochen bin ich dran. Und dann bete ich für alle, die im Haus sind und für die Kinder und dann drumherum die Nachbarn gegenüber und so. Aber auch wenn ich unterwegs bin, so, dann bete ich für manche Nachbarn, für viele, auch mit Namen, wo ich sie kenne. Und wünsche mir, dass Jesus noch viele von ihnen zu sich zieht. Ja, sein Reich soll sich ausbreiten. Das ist mein Wunsch. Gottes Reich soll sich ausbreiten. Und dann dürfen wir auch an anderen Stellen beten. Also wir haben Kontakte zur Ukraine gekriegt. Wo der Krieg angefangen hat, war eine junge Ukrainerin bei uns, gläubig. Er hat mitgearbeitet, auch ein bisschen in unserem... Und dann ist da so ein Kontakt entstanden. Sie ist jetzt wieder in der Ukraine mit ihrem Mann. Sie haben so ein kleines Missionswerk. Sie sind da für Kinder und wollen Kindern wirklich das Leben auch leichter machen, aber auch das Evangelium bringen. Und das ist toll, damit beteiligt zu sein. Wir tun sie finanziell unterstützen, vor allem beten wir. Und einer unserer Pastoren, der Michel Schneider, der war jetzt erst wieder im August in der Ukraine und er hat jetzt zweimal einen Bericht gegeben über diese Tage. Ich sage euch, total bewegend, auch was die Menschen durchmachen. Jede Nacht, und er hat es selber erlebt, jede Nacht Alarm. Jede Nacht. Du kannst keine Nacht richtig schlafen. Ist schlimm. Und dann hat er ein Bild gezeigt von Pastoren, die zusammenstehen. Die Grenzen zwischen Gemeinden, die gibt es eigentlich nimmer. Man sucht die Einheit des Miteinander. Und er hat gesagt, die beten dafür, dass kein Hass auf Russland wachsen darf. Das finde ich schon bewegend. Kein Hass auf Russland. Trotzdem. Und wir wollen mitbeten und ja, hatten gestern Abend auch Gebetsabend bei uns und da waren so Bilder von der Ausstellung, das hat die Luda, die bei uns war, hat die Bilder gemacht und die Geschichten der Kinder, ich sage euch, bewegende Geschichten, da kommen dir die Tränen, was die alle schon durchgemacht haben und wie die sich sehnen nach Frieden und wieder ihre Familien zu sehen oder ganz unterschiedlich. Bewegen. Aber da dürfen wir mitbeten, dass Gottes Reich ausgebreitet wird. Und das ist auch bewegend für mich, dass in der Ukraine Menschen sich viel mehr öffnen jetzt als vorher, vor dem Krieg. Die Not zieht hin zu Gott. Die Not zieht hin zu Gott. Und wir dürfen mitbeteiligt sein, dass dieses Reich kommt, dass Jesus auch wiederkommt. Dann wird Frieden sein, wenn er kommt. Und wir haben manche Gebiete in Deutschland, in Berlin, eine Gemeindegründung. Für Japan beten wir immer wieder, für Kenia, für Malawi bete ich, da kenne ich Leute und an anderen Stellen. Und ihr dürft auch nach eurer Möglichkeit euch mitbeteiligen, für Dinge wirklich zu beten. Eine Geschichte noch, wir waren jetzt in Finnland, ich höre dann auf. Das Letzte, das will ich dann ganz kurz noch erwähnen. Wir waren in Finnland im Juni und ich habe muss ich ein bisschen erklären, vor 8 Jahren waren wir auch dort in Finnland, unser Sohn und seine Familie, die hatten in Rauma gewohnt, das liegt an der Ostsee, in so einem Hafen gearbeitet hat er als Arzt in Pori, 50 Kilometer entfernt und dann, als wir dort waren, hat sein Sohn ein Turnierkit, Sally Bendy nennt sich das, das ist so eine Art Hockey, aber das ist ja egal, in der Halle. Und da hat er sich gewünscht, dass der Opa auch mitgeht. Und da bin ich mit und unser Sohn war auch dabei. Und in der Mittagspause war ziemlich lang, weil sie am Nachmittag erst spät ihr Spiel hatte. Und dann habe ich dort in Pori eine Runde gedreht und habe gebetet. Ich habe gebetet, dass Gott Pori und Rauma, wo sie wohnen, dass er das Gebiet segnet und dass die Gemeinden blühen und dass das Reich Gottes vorangeht. Und am nächsten Tag, das war der Sonntag, da waren wir im Gottesdienst. Ich verstehe Finnisch null, aber unser Sohn hat übersetzt. Und dann war ein Pastor da von Pori. Wir waren in Rauma, die sind so 40, 50 Kilometer entfernt. Und der hat gepredigt über Apostelgeschichte. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa, Galiläa, Samaria, wurden gestärkt und lebten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Trost des Heiligen Geistes. Und dann hat er gesagt, das wünsche ich mir für Pori und Rauma, dass die Gemeinden wachsen und blühen. Und dann, und er hat es gepredigt, was ich am Tag davor gebetet habe. Fast genau das. Und dann bin ich nachher hin und habe es ihm gesagt, mit Übersetzung natürlich. Und jetzt bete ich immer wieder, seit 8 Jahren, bin aber oft zu lässig, für Pori und Rauma und die Gegend dort. Und als ich jetzt wieder dort war, habe ich gesagt, Herr, du musst mir noch mal zeigen, soll ich da weitermachen? Also ich wüsste nicht, dass bisher irgendwas passiert wäre. Also ich, ja. Und dann habe ich in der Zeit, wo wir oben waren, eigentlich jeden Tag dafür gebetet. Und als wir am letzten Tag oben waren, also ich lese die Bibel auch fortlaufend nach dem Losungsbüchle, da war in der Zeit Apostelgeschichte und am letzten Tag, wo wir dort waren, war Apostelgeschichte 9 und der letzte Vers war genau der Vers, den ich gerade gelesen habe. Und ich lese da auch Predigt Trauma Pori 2017. Und wisst ihr, das war so ein Reden Gottes, bleib dran, Dieter Beth. Obwohl du nichts bisher gesehen hast, aber bleib dran und ich bete jetzt viel mehr, auch dass Gott dort Aufbrüche schenkt. Und wenn ich nichts sehe, soll es mir gerade egal sein. Gott hat die Verantwortung. Aber wenn er es mir aufs Herz legt. Und ich bin überzeugt, er will uns mit hineinnehmen, dass sein Reich kommt. Und wenn wir ganz klein anfangen, für einen in unserer Familie oder für einen in der Nachbarschaft oder für zwei oder für drei, dann praktizieren wir das, was wir in dem Gebet beten, was man manchmal gar nicht versteht. Dein Reich komme. Dein Reich soll sich ausbreiten. Dein Reich soll in Herz Einzug halten. Und es ist ein Fest, wenn man das erleben darf. Es ist immer was Schönes. Und wenn du mitgebetet hast für jemanden, darfst du erleben, dass er anfängt zu glauben und mit Gott unterwegs zu sein, dann ist das besonders schön. Das wünsche ich euch. Ich sage jetzt noch, was ich sagen wollte, zu deinem Wille geschehe, aber dann mein Punkt. Der Wille Gottes ist zum Beispiel, seid dankbar alle Zeit und in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes an euch in Christus Jesus. Oder der Wille Gottes, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also wenn ich für Menschen bete, wie ich es gerade auch gesagt habe, bin ich immer im Willen Gottes. Gott will, dass wir einander lieb haben, oder? Das ist mein Gebot, sagt Jesus, ja, dass ihr einander lieb habt. Gott will auch unsere Heiligung, sagt die Bibel. Das ist, dass unser Leben verändert wird, auch durch seine Kraft. Das geht Schritt für Schritt. Ich bin manchmal traurig über mich selber, wie was noch alles in mir drin steckt und zu was ich fähig bin. Aber ich bin Gott so dankbar, dass er das Werk, was er angefangen hat, auch zum Ziel bringt, auch mit mir. Und könnte noch manche sagen, wir finden den Willen Gottes ja wirklich auch in seinem Wort. Und zu sagen, Herr, ja, ich möchte deinem Willen entsprechen. Das letzte der Wille Gottes ist, dass wir andere Menschen segnen. Segnet, sagt die Bibel, weil ihr berufen seid, den Segen zu erben. Das heißt nichts anderes, als wenn du Menschen segnest. Ich mache das oft in meinem Herzen, wenn ich Menschen begegne. Wenn du Menschen segnest, sagt mir Gott, dann sollst du Segen erleben, der in dein Leben hineinfließt. Genauso ist die Aussage im 1. Petrusbrief. Und jetzt mache ich einen Punkt und bete und zum Schluss beten wir das Vaterunser. Herr Jesus, danke für dieses wunderbare Gebet, das du uns gelehrt hast und wo wir lernen können. Es geht nicht zuerst um uns und unsere Anliegen, die dürfen wir auch bringen. Aber du zeigst uns, zuerst kommt eigentlich dein Name, werde geheiligt, der Name des Vaters. Und dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und Herr, wir möchten das auch lernen, dass wir auf das schauen, was dich ehrt, was dir Freude macht, was dir gefällt. Und dass wir uns eins machen mit deinem Herzen. Herr, das kannst du wachsen lassen. Und darum erbitte ich dich, Herr, auch hier für diesen Kreis und auch für die ganze Gemeinde, dass du sie weiterführst, auch in ihrem Beten. Und dass sie immer besser und tiefer erkennen, was dein Wille ist, dein Plan ist, was deine guten Gedanken sind. Und danke, dass du so gern gibst. Und dass du gibst über Bitten und Verstehen. Und wie oft habe ich das erleben dürfen. Du bist ein wunderbarer Vater. Und danke, dass du uns auch jetzt segnest in unser Miteinander noch. Und dass du uns mit hineinnehmen möchtest in deine wunderbaren Gedanken und Pläne. Auch indem wir das beten, was du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.